Schönen guten Abend. Oder wie sagt man hier? Grüezi miteinander. Herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen zum Thema Gesundheit. Ich hoffe, Sie werden jeden Abend auch rechtzeitig kommen, um diese Gesundheitsthemen zu hören. Nicht einfach nur, weil gesund Leben irgendwie toll ist, sondern weil tatsächlich, wenn wir einen gesunden Körper haben, wir auch besser denken können. Und manch eine seltsame Idee über die Bibel hat ihren Ursprung manchmal in einem etwas verdorbenen Magen gehabt. Nicht wahr? Und insofern ist das etwas, was sich sehr gut ergänzt und ich freue mich schon auf die verschiedenen Themen, die wir haben werden. Schön, dass Sie heute Abend wieder gekommen sind oder zum ersten Mal da gewesen sind. Darf ich ganz kurz sehen durch Handzeichen, wer gestern Abend schon da gewesen ist? Gibt es da einige? Oh doch, einige, sehr schön. Und auch herzlich willkommen natürlich an alle, die jetzt zum ersten Mal da sind oder auch jetzt dem Livestream dabei sind auf www.bibel-prophetie.ch. Habe ich es richtig gesagt? Ganz genau, herzlich willkommen auch Ihnen zu unserem zweiten Vortrag der Serie Hoffnung, die trägt. Gestern Abend haben wir gesprochen über die Glaubwürdigkeit des wahrscheinlich bekanntesten Werkes, des bekanntesten schriftlichen Werkes der Antike, der Bibel. Und wir haben gesehen, dass biblische Geschichten, biblische Namen, Orte durch archäologische Entdeckungen im 19. und 20. Jahrhundert immer und immer wieder bestätigt werden. Wir haben festgestellt, dass die Bibel ein Buch ist, dem man geschichtlich sehr wohl trauen kann. Und wer heute Nachmittag bei dieser wunderbaren Filmvorführung dabei gewesen ist, hat ja auch einige Beispiele dafür noch sehen können. Heute Abend soll es gehen um Babylon, Brexit und die Bibel. Aber bevor wir beginnen, wollen wir das tun, was wir gestern Abend auch getan haben. Zu Beginn des Vortrags, wir wollen mit einem kurzen Gebet Gott einladen, gegenwärtig zu sein. Sie können gerne sitzen bleiben und wenn Sie möchten, auch mit mir beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, jetzt aus deinem Wort zu lernen. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du uns die Wahrheit zeigst und dass wir verstehen, was deine Botschaft für uns heute ist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Es sind noch ein paar Wochen, so lange bleiben den Briten noch, um das totale Desaster zu vermeiden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das so ein bisschen mitverfolgt. Man weiß ja nicht genau, ist das noch Realität oder ist das vielleicht Satire, was da im britischen Parlament passiert. Fakt ist, seit 2016, seit dieser berühmten Abstimmung, hat das Projekt Europa einen enormen Riss bekommen. Ich weiß, die Schweizer schauen da immer so aus der sicheren Distanz drauf. Aber es kann ja auch dem Schweizer nicht völlig egal sein, was um ihn herum passiert, nicht wahr? Die europäische Welt scheint in einer Krise zu sein, aber das ist nur ein Symptom einer scheinbar größeren Krise, einer größeren Verwerfung. Auf der ganzen Welt sehen wir, wie starke Männer mit ganz viel Testosteron und ganz viel Liebe zu ihrer eigenen Interpretation zur Wahrheit das Sagen bekommen, meistens auch mit viel Militär im Hintergrund. Aber nicht immer hat man den Eindruck, dass die sehr klug und besonnen vorgehen in dem, was sie dort tun. Viele Menschen fragen sich, warum innerhalb der letzten 5 oder 10 Jahren unsere Welt sich doch so sehr verändert hat. Vor 10 oder 15 Jahren hat man noch über sehr viel simpler Dinge diskutiert. Heute ist eine große Unsicherheit zu spüren. Wohin steuert unsere Welt? Alte Allianzen, auf die man sich jahrzehntelang verlassen konnte, werden plötzlich brüchig. Die Weltordnung scheint aus den Fugen zu geraten. Eines der großen Themen, natürlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist die ganze Frage des Nahen Ostens. In den vergangenen Jahren oft als der Krieg gegen den Terror, auch in den Medien. Und ein Thema, das uns alle bewegt hat in den letzten Jahren, ist natürlich das Thema der Migration. Menschen fliehen vor dem Krieg, sie fliehen vor dem Hunger, manchmal auch vor politischer Verfolgung oder einfach nur vielleicht auch, weil sie ein besseres Leben haben wollen in Europa, in Amerika oder Australien. Und das führt natürlich auch zu großen Diskussionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das so in der Tagespolitik in der Schweiz ist, aber in Deutschland zum Beispiel ist das ein Thema, was die gesamte Politik durchschüttelt, alle Schichten der Gesellschaft irgendwie durcheinander bringt und man hat verschiedene Positionen dazu. Ich möchte dazu heute Abend jetzt nicht so viel sagen, nur kurz anmerken, dass wir vermutlich in Europa noch gar keine echte Flüchtlingskrise in den letzten Jahren erlebt haben. Das hier ist eine Flüchtlingskrise. So sieht ein Flüchtlingscamp im Libanon aus, und wo 1 Million Flüchtlinge aus Syrien dort aufgenommen worden sind. Aber Fakt ist, wir leben in einer Zeit, in der vieles durcheinander geht, in der viele fundamentale Fragen gestellt werden. Wie soll es mit unserer Gesellschaft weitergehen? Wie soll es politisch weitergehen? Und wie werden die Krisenherde dieser Zeit irgendwie in den Griff bekommen, oder wird das immer so weitergehen und eskalieren? Nun, ich möchte heute Abend vorschlagen, dass die Lösung oder eine Antwort auf diese Fragen tatsächlich in der Region des Nahen Ostens liegt. Allerdings weniger an einer detaillierten Beschäftigung mit dem IS oder mit den politischen Verhältnissen im Irak und Iran und so weiter, sondern mit einer Beschäftigung der Geschichte jener Gegend. Ich möchte Sie heute auf eine Zeitreise mitnehmen, genau in jene Gegend, die heute immer im Fokus der Medien ist, nach Syrien und in den Irak, aber zu einer Zeit, als das Ganze noch nicht Syrien und Irak hieß, sondern vor 2600 Jahren herrschten dort die alten Babylonier. Damals war das kein Krisenherd, obwohl es auch oft Krieg gab. Damals war das das absolute Zentrum der menschlichen Zivilisation, die größte Stadt der Antike und Hauptstadt eines Imperiums, das Ende des 7. und dann im 6. Jahrhundert vor Christus aus den Ruinen des assyrischen Weltreiches zu großem Glanz erstrahlte. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen was über diese Keilschrifttafel hier gehört. Die da gewesen sind, werden sich erinnern. Wer nicht dabei gewesen ist, hat ja vorhin gesehen, wer da gewesen ist, und kann dann fragen, nicht wahr? Was stand hier nochmal auf diesen Zeilen? In dieser Keilschrifttafel, die wir gestern Abend unter anderem angeschaut haben, haben wir den Großkönig von Akkad, den Großkönig Babylons, kennengelernt mit dem klangvollen Namen Nabukodonosor II. Besser bekannt auch als Nebukadrezar, wie er eigentlich heißen müsste, oder Nebukadnezar, eine Person, die wir auch, wie wir gleich sehen werden, in der Bibel finden. Er herrschte ab 605 über dieses neu gegründete babylonische Weltreich, das den ganzen Nahen Osten für sich beanspruchte, und die babylonischen Armeen waren an allen Fronten erfolgreich. Wir finden eine ganze Reihe von archäologischen Zeugnissen aus jener Zeit. Eines der berühmtesten ist vielleicht das sogenannte Ishtar-Tor. Ich weiß nicht, wer von Ihnen war vielleicht schon mal in Berlin, im Pergamon-Museum, einige wenige. Wenn Sie mal in Berlin sein sollten, gehen Sie unbedingt dort in dieses Museum. Es ist nicht so groß wie der Louvre oder das Britische Museum, aber es lohnt sich ungemein. Dort haben damals, vor über 100 Jahren, die deutschen Archäologen im Irak die Fundamente und die Mauern und verschiedene Dinge vom alten Babylon ausgegraben, haben dann die ganzen Ziegelsteine alle einzeln auseinandergenommen, nummeriert, auf einem Schiff nach Deutschland gebracht und dann in einem großen 3D-Puzzle alles wieder zusammengesetzt. Und so kann man das heute bewundern. Teile der alten Prozessionsstraße sind da noch zu sehen. Das ist alles ganz toll gemacht mit interessanten Figuren, die dort der König Nabukodonosor herauf hat malen lassen. Und er hat sich auch selbst verewigt. Der Nabukodonosor, der Nebukadnezar, der liebte es, mit seinen Bauwerken zu prahlen. Das findet man später sogar auch dann in der Bibel. Und hier haben wir so eine Inschrift. Ich gebe zu, es ist etwas verwackelt. Nicht wahr? Deswegen kann man es nicht so gut lesen, was hier steht. Nicht wahr? In akkadischer Kaltschrift geschrieben, lesen wir hier von seinen ganzen Bauten und wie toll er das gemacht hat und so weiter und so fort. Hier haben wir ein Modell, wie das damals wohl ausgesehen haben mag, in dieser Stadt am nördlichen Rand gelegen. Und hier dann zur Linken haben sich dann die ganzen Paläste angeschlossen. Hier ein Stadtplan. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, floss durch die Stadt der große Fluss Prat oder Pratum, wie die Babylonier sagten. Wir nennen ihn heute den Euphrat, so wird er heute noch genannt. Der floss hier mitten hindurch. Die Stadt war größer als alle anderen Städte der Antike, größer als Rom, in seiner größten Ausdehnung, größer als Athen und umgeben von einer gewaltigen doppelten Stadtmauer. Die nannte man Rimit Enlil und Imgur Enlil. Also hießen die beiden, ging hier so drumherum. Und hier sieht man noch ein bisschen so den heiligen Bezirk. Hier ist der Esagil, das ist der Marduk-Tempel. Marduk war der Hauptgott der Babylonier. Hier sieht man noch die alte Ziggurat Etemenanki, das Fundament, die Grenze zwischen Himmel und Erde, der heiligste Ort Babylons. Babylon galt als die heilige Stadt. Die Leute, die in Babylon wohnten, waren von Steuern befreit. Es galt als eine Zufluchtsstadt. Wenn jemand also woanders politische Probleme hatte, konnte er fliehen nach Babylon und besaß dort besondere Rechte. Wir können sogar heute noch hier ist übrigens dann das Ischtar-Tor gewesen, hier, und hier ist die Prozessionsstraße. Man kann heute sogar noch die Straßennamen identifizieren. Einige von ihnen, zum Beispiel hier, diese Straße hieß, er wird den einen hören, der ihn sucht. Bezogen auf einen babylonischen Gott. Ja? Oder diese kleine Straße hier hieß, beuge dich, Stolzer. Oder diese breite Straße hier, die zur Prozessionsstraße führte, die hieß, möge der Arrogante nicht blühen. Oder hier zum Beispiel die Straße 23 hier, die hieß, er hört auf den Entfernten. Also wenn sich zwei Babylonier getroffen haben und gesagt haben, hey, wo wohnst du? Ich wohne in, möge der Arrogante nicht blühen, 23. Und wo wohnst du? Ja, ich wohne in, er hört den Entfernten, 57. Alles klar. Es war also eine sehr religiöse Stadt. Überall standen die babylonischen Götter herum als Schreine, die Ishtar und der Marduk und der Nabu, der Gott des Schreibens, Shamash, der Sonnengott, und dann Adad, der Wind- und Wettergott. Alle hatten ihre eigenen Tore auch, wie das Ishtar-Tor hier das Marduk-Tor und so weiter und so fort. Der Nebukadnezar war nicht nur ein brillanter Feldherr, er war auch ein gigantischer Architekt, einer der größten der ganzen Antike. Und das vielleicht herausragende Projekt waren die sogenannten hängenden Gärten der Semiramis, wie sie heute genannt werden. Wo genau sie gewesen sind, ist noch eine Frage, eine Debatte in der Archäologie. Fest steht, er hatte eine Frau, eine Prinzessin aus Medien. Und in Medien, das war im Zagrosgebirge, das war so ganz weit oben in den Bergen. Und Babylon, die ganze Gegend in Babylon, das ist alles flach. Flach wie Norddeutschland, ganz toll. Also stellen Sie sich vor, so eine schweizerische junge Frau aus dem Berner Oberland, nicht wahr? Die heiratet nach Mecklenburg-Vorpommern, nicht wahr? Da können Sie sich ja vorstellen, die wird krank, nicht wahr? Wo sind die Berge? Die höchsten Berge bei uns, das sind die Hälfte der Berge, 179 Meter hoch. Und so ging es auch der Prinzessin, der Frau vom Nebukadnezar. Und was macht man, wenn man seine Frau liebt? Richtig, man löst das Problem. Er hatte viel Geld in die Hand genommen und hat ihr Gärten gebaut, so in Terrassen, die quasi die Berge imitieren sollten, sodass sie dann beim Blick aus dem Palast so das Gefühl hätte, dass es doch ein bisschen Berge gibt, nicht wahr? Was tut man nicht alles für die liebe Frau? Happy Wife, Happy Life. Das Interessante an Nebukadnezar ist, dass er nicht nur ein großer Archäologe war und ein großer Architekt und ein großer Feldherr, sondern auch jemand, der in der Bibel recht ausführlich beschrieben wird. Tatsache ist, wir haben in der Bibel mehr Fakten über Nebukadnezar als in Kaltschrifttexten. Und ein berühmtes Kapitel ist natürlich das Kapitel Daniel 2. Und dort wollen wir ein bisschen hineinlesen. Ganz frisch im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars, er war noch relativ jung und hatte gerade erst dieses Weltreich so unter Kontrolle bekommen, hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht schlafen konnte. Haben Sie schon mal das Erlebnis gehabt, Sie konnten nicht schlafen? Manchmal isst man vielleicht so viel Schnitzel abends, nicht wahr, dass sich der Magen umdreht und man kann nicht schlafen. Aber an jenem Abend hatte Nebukadnezar Schlafprobleme, nicht wegen zu vielem babylonischen Schnitzel, sondern aus einem anderen Grund. Es heißt in Vers 2, da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. Als Großkönig von Babylon, als Schar-Scharani, hatte man natürlich eine Heerschar von Experten für religiöse Dinge, die konnten die Zukunft deuten, die wussten, wie sowas geht. Das waren die Priester des Marduk und der Ishtar und des Nabu und des Adat. Und die kamen dann vielleicht schon mit der Rinderleber, denn das war dann so das Ritual. Man hat die Leber aufgeschnitten, hat die Blutgerinnsel untersucht und konnte dann sagen, was in der Zukunft passiert. Oder man hat den Vogelflug beobachtet und hat dann so das ein bisschen gedeutet. Man hat vielleicht auch die Sterne angeschaut. Die Babylonier waren ja große Astronomen, konnten sehr gut rechnen auch. Und das waren so die Methoden. Jetzt heißt es hier, wie der Großkönig Nabukodonosor ihnen sein Anliegen kundtut. Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Und für die Experten war das natürlich eine ausgemachte Sache. Sie sagen, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Sag uns, was du geträumt hast und wir werden das mit Hilfe unserer Hilfsmittel interpretieren. Wir werden eine Deutung geben, wir werden eine Interpretation geben, die dich zufriedenstellt, nicht wahr? Und da werden wir auch gut bezahlt für. An jenem Tag war aber alles anders. Mein Entschluss steht unwiderruflich fest, sagte Nabukodonosor. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Man sieht hier schon sehr deutlich, er war kein Christ. Aber Nabukodonosor II. Hatte ein wesentliches Prinzip verstanden. Ein Prinzip, das auch Sie verstehen sollten. Nabukodonosor II., Nebukadnezar, stellte sich die Frage, ob er diesen Experten wirklich vertrauen kann. Denn wenn sie vorgaben, die Zukunft zu kennen, sollten sie doch auch in der Lage sein, die Vergangenheit zu kennen, oder? Um das mal anders auszudrücken. Wenn ich Ihnen erzähle, ich habe gestern Abend geträumt, ein rosa Elefant ging durch ein Erdbeerfeld. Und dann halte ich Ihnen eine Pistole an die Schläfe und sage, erklären Sie mir den Traum. Würde Ihnen etwas einfallen? Ja oder nein? Würden Sie eine Interpretation entdecken? Ja, natürlich. Irgendwas würde Ihnen schon einfallen. Wenn ich Ihnen aber die Pistole an die Schläfe setze und frage, was habe ich gestern Nacht geträumt? Dann wird es schon ein bisschen kritischer, oder? Nebukadnezar war nicht so sehr an einer Interpretation interessiert, er war an Fakten interessiert, an Dingen, die man wirklich prüfen konnte. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend hier sind. Ich hoffe, Sie sind nicht hier, um eine Interpretation zu hören. Ich hoffe, Sie sind hier, um nach etwas Stabilerem Ausschau zu halten, nach einer Hoffnung, die trägt, nach Fakten, die man überprüfen kann. Denn nur, wer etwas über die Vergangenheit sagen kann, dem sollten Sie auch vertrauen für die Zukunft. Da sprachen sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Traum den Knechten erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Und der Nebukadnezar, der war jetzt davon überzeugt, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt euch ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Nebukadnezar, der aufgewachsen war mit der Idee, dass die Sonne der Sonnengott Schemesch ist und dass er so gut lernen kann, weil Nabu ihn gesegnet hat und der in den Krieg gezogen ist, weil die Priester gesagt haben, ja, du kannst gegen Elam kämpfen oder gegen die Assyrer, weil die Göttin Ishtar ist mit dir. Ja, du kannst sehr wohl die medische Prinzessin heiraten, denn der Gott Nabu hat es dir erlaubt. Dieser Nebukadnezar, der bisher sein ganzes Leben nach diesen Traditionen, die er von seinem Vater Nabopalassar gelehrt hat, ausgerichtet hatte, stellt sich die Frage, gibt es wirklich Fakten, die das bestätigen? Könnt ihr mir das sicher sagen? Ich möchte es wissen und nicht einfach nur blind euch glauben. Und jetzt rückten sie mit der Sprache raus. Und das war ein Offenbarungseid. Es gibt keinen Menschen auf Erden. der verkünden könnte, was der König befiehlt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, Achtung, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Auf Deutsch, Nabu und Marduk und Ishtar und Adat und Scham, die können das sagen, die wissen das auch. Wir können es aber nicht, weil wir haben keinen Kontakt zu denen. Nicht wahr? Und da ist Nabukodonosor der Zweite ausgeflippt. Wofür bezahle ich euch denn mit gutem babylonischem Geld? Ihr seid doch dafür da, Kontakt zu den Göttern herzustellen. Ich habe eine Frau geheiratet auf euren Rat. Ich habe Krieg geführt auf euren Rat. Und jetzt erzählt ihr mir, ihr habt mit den Göttern nie gesprochen? Für Nebukadnezar ist eine Welt zusammengebrochen, weil er in einer Krisensituation seines Lebens herausfand, all die Experten, auf die er sich immer verlassen hat, die haben ihn in Wirklichkeit belogen. Die haben geblufft. Die haben so getan, als ob sie es wussten, und er hat es ihnen einfach geglaubt. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Lass mich in Ruhe mit Religion. Sind doch eh alles nur Heuchler. Schon mal gehört? Das Phänomen von Nabucodonosor II. Geistert noch heute durch die Schweiz und durch Deutschland und durch die ganze Welt. Die wenigsten Atheisten sind Atheisten, weil sie nach jahrzehntelangem Philosophiestudium zur Erkenntnis gekommen sind, es gibt keinen Gott. Die meisten säkularen Atheisten heutzutage wollen mit der Kirche nichts zu tun haben, wegen der Kirche, wegen den Menschen, weil sie enttäuscht worden sind von sogenannten Experten, die in Wirklichkeit offensichtlich nicht wussten, wovon sie reden. Vielleicht geht es dem einen oder anderen heute auch so. Vielleicht sagen auch Sie, Kirche, Religion, sind doch eh alles nur Heuchler. Lass mich in Ruhe mit dieser Religion. Ich habe genügend Menschen getroffen, die behauptet haben, und dann habe ich ihr Leben kennengelernt. Immer wieder sehen wir, wie in unserem Leben plötzlich Dinge zusammenbrechen, auf die wir uns verlassen haben, wo wir uns auf Experten verlassen haben, die plötzlich keine Antwort mehr haben. Solange die Wirtschaft gut geht, raten uns die Wirtschaftsexperten, kaufen Sie das, investieren Sie hier. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, schauen die auch ratlos in die Kamera und wissen nicht, warum die Börse eingebrochen ist. Die Politiker sagen, wählt für uns, denn wir machen dies und jenes. Wenn plötzlich eine politische Krise kommt, kommt nur heiße Luft heraus. Menschen verlassen sich auf andere, um irgendwann völlig enttäuscht zu werden. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben diese Erfahrung, dass die Menschen, auf die er sich verlassen hat, zusammenbrechen vor ihm wie ein Kartenhaus. Es gibt kein Fundament, auf das man sich verlassen kann. Aber die Geschichte endet nicht hier, zum Glück. Sonst müssten wir heute mit dem Vortrag hier beenden. Sondern es heißt, dass es dort einen jungen Mann gab, mit Namen Daniel, der dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter, mit klugen und verständigen Worten antwortete. Es heißt weiter, er ging zu dem König und erbat sich eine Frist. Wenn Sie heute also hier sitzen und sagen, ja, ich weiß, mit Religion will ich nichts am Hut haben, das ist alles nur Quark, weil schau dir doch mal die Leute an. Dann würde ich Sie heute gern noch um eine Frist bitten. Geben Sie noch ein paar Minuten. Wir haben ein paar kluge und verständige Worte zu betrachten, die Ihr Bild vielleicht ändern könnten oder ganz bestimmt ändern könnten. Die Frist verstrich und Daniel, dieser junge hebräische Mann, der dort als Kriegsgefangener in Babylon in eigentlich recht guter Behandlung lebte. Wir wissen aus historischen Quellen, dass die Babylonier ihre Kriegsgefangenen, vor allem die klugen und intelligenten und verheißungsvollen, zum Teil sehr gut behandelt haben. Sie haben denen die besten Wohnorte angewiesen. Und wir haben ja gestern gesehen, wie der Nebukadnezar öfter mal nach Jerusalem gegangen ist, dort die Stadt eingenommen hat und Leute verschleppt hat. Und bei der ersten Aktion gegen Jerusalem war Daniel damals mitgekommen und war dann ausgebildet worden oder befand sich in seiner Ausbildung dort am babylonischen Hof. Und er kam jetzt nach dieser Frist zum Großkönig Nabucodonosor. Und es heißt hier, der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war. Das war sein babylonischer Name, den man ihm gegeben hatte. Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Also der Großkönig hatte von seinem Plan nicht abgelassen. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Es ist menschenunmöglich, auch mit dem Vogelflug oder der gespaltenen Rinderleber die Zukunft zu kennen. Das kannst du abschreiben. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf seinem Lager verhielt es sich so. Daniel macht dem Nebukadnezar deutlich: Menschen können das nicht beantworten, wonach du suchst. Du suchst nach Gott. Lieber Freund, liebe Freundin, es gibt manche Fragen in unserem Leben, die kann kein Mensch beantworten. Kein Politiker, kein Wirtschaftsexperte, kein Priester, kein Guru, kein Pastor, die kann nur Gott beantworten. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken über auf, was nach diesem geschehen werde. Nabucodonosor II. Hatte sich beim Zubettgehen eine Frage gestellt, die wir alle kennen, oder? Sind Sie schon mal ins Bett gegangen und haben sich die Frage gestellt: Werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Werde ich diese Krankheit loswerden? Was wird aus meinen Kindern werden? Werden sie die Ausbildung schaffen? Wir alle stellen uns Fragen und manchmal ganz besonders gern, wenn wir ins Bett gehen, nicht wahr? Und so Zeit zum Denken haben. Was bringt die Zukunft, oder? Jemand hier, der die Frage sich noch nie gestellt hat. Und für Nabucodonosor II., ganz am Beginn seiner Königsherrschaft, war die Frage total aktuell. Werde ich weiter König über dieses Land bleiben oder wird irgendeiner meiner Bodyguards in einer Nacht- und Nebelaktion mich im Schlaf erdolchen? Was ja durchaus früher öfter mal vorgekommen ist. Was wird aus meinem Reich? Wird meine Armee mir treu sein oder wird sie gegen mich rebellieren? Fragen über Fragen, die sich jeder Mensch stellt, egal ob er im Jahre 2019 in Amrisville lebt oder im Jahre 603 vor Christus in Babylon. Jeder Mensch fragt sich, was bringt die Zukunft? Und Daniel sagt dem König: Da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Du kennst ihn noch gar nicht. Du hast noch nie etwas von ihm gelesen, aber er hat Interesse an dir. Du hast bisher zu Ishtar und zu Marduk und zu Nebu gebetet. Aber er hat zu dir gesprochen, weil er dein Verlangen gesehen hat. Lieber Freund, liebe Freundin, auch wenn sie noch niemals ein Wort in der Bibel gelesen haben, noch niemals auch nur ein Gebet gesprochen haben, Gott im Himmel kennt ihr Verlangen nach Wahrheit. Und er möchte sich ihnen offenbaren. Und Daniel macht sehr deutlich, dass es nicht an ihm lag. Er sagt: Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Jeder von uns, glaube ich, hat Dinge ganz tief in unserem Herzen, die wir uns wirklich wünschen zu wissen. Aber es gibt nur einen, der unser Herz lesen kann. Nur einer, der unsere Gedanken wirklich kennt. Wenn wir Gott kennenlernen, lernen wir den kennen, der uns die tiefsten Fragen beantworten kann. Ich kann das nicht. Kein Pastor kann das. Kein Guru, kein Priester, niemand. Aber Gott kann es und er offenbart sich selbst dem, der nie in einer christlichen Kirche aufgewachsen ist, der nicht mit der Bibel in der Hand aufgewachsen ist, so wie Nebukadnezar. In der Prophetie, wie es heute Abend gehen soll, geht es eigentlich darum, was mein Herz zu wissen wünscht. Nun, was hatte der König denn geträumt? Daniel geht jetzt weiter und fängt jetzt an, dem König zu erzählen, was er geträumt hatte. Es handelte sich um einen äußerst interessanten Traum. Ein Bild, das dem König nicht völlig unvertraut war, denn Gott redete zu diesem heidnischen König in einer Sprache, die der Nabukodonosor verstehen konnte. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Er stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Wahrscheinlich sah es noch sehr viel dramatischer aus, als der Künstler das hier dargestellt hat, nicht wahr? Wir geraten jetzt nicht in Angst und Schrecken davor. Aber Standbilder waren etwas, was Nebukadnezar kannte. Überall in Babylon standen diese Bilder herum, von den verschiedenen Göttern. Überall gab es diese Standbilder, es war ihm sehr vertraut. Gott benutzt eine Sprache, die dem Menschen vertraut ist. Wir werden sehen, in der gesamten Bibel benutzt Gott immer Wege, um die Wahrheit einfach für uns zu machen. Ein erhabenes Standbild. Und dieses Standbild war aus verschiedenen Metallen gefertigt. Ganz oben, der Kopf war aus gediegenem Gold, sagte Daniel. Und dann die Brust und seine Arme waren aus Silber und sein Bauch und seine Lenden waren aus Erz oder, Achtung, Frage am Anfang, Bronze, je nach Übersetzung, kann beides bedeuten, Erz oder Bronze. Und dann seine Oberschenkel waren aus Eisen, also Gold, Silber, Bronze, Eisen. Und das Ganze hatte dann ein etwas merkwürdiges Ende, denn die Füße waren teils aus Eisen und teils aus Ton. Nun, wenn man sich das überlegt, Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton, da muss man nicht Theologie studiert haben. Was, vor allem wenn man mal Eisen und Ton weglässt, was lernt man so oder was kann man schlussfolgern über die Reihenfolge der Metalle? Gold, Silber, Bronze, was ist die Schlussfolgerung? Das nimmt ab, oder? Das ist wie bei Olympia. Der erste kriegt Gold, der zweite kriegt Silber, der dritte kriegt Bronze und Eisen gibt es dann nicht mehr. Gibt es noch eine Schlussfolgerung, außer dass der Wert abnimmt? Was nimmt zu? Die Härte nimmt zu, nicht wahr? Die Gold-Olympiasiegerin, die kann noch in die, in die Kamera lächeln und in die Goldmedaille reinbeißen, nicht wahr? Versuchen Sie das mal mit einer Eisenmedaille. Dann freut sich der Zahnarzt. Der Wert nahm ab, aber die Härte des Metalls nahm zu. Also wenn man jetzt mal von dem Eisen und Ton absieht, was natürlich irgendwie sehr merkwürdig ist und ziemlich fragil. Aber der Traum war noch nicht zu Ende, denn es heißt, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Da kam von irgendwoher so ein gigantischer Felsen und der brach dieses ganze Standbild in Stücke, traf das Standbild an den Füßen, zermalmte aber alles und das ganze Standbild war zu Ende. Und da heißt es hier, da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein, aber der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Frage. Wenn Sie Daniel gewesen wären und jetzt fertig sind, was hätten Sie wohl gesagt? Also stellen Sie sich vor, nicht wahr? Sie stehen vor dem Großkönig Babylon, nicht wahr? Nabukodonosor. Und Sie wissen, wenn Sie einen Fehler machen, irgendwas Verkehrtes, dann ist Ihr Haus ein Misthaufen. Und das ist noch das kleinere Übel. Denn Sie werden in Stücke gehauen. Was hätten Sie wohl gesagt? Ich sage Ihnen, was ich gesagt hätte. Ich hätte gesagt so etwas wie: Stimmt das? Habe ich es getroffen? Oder? Irgendwie sowas, im Sinne eine Bestätigung, oder? Aber nicht Daniel. Daniel sagt, das ist der Traum. So als ob er sagen würde, selbst wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ich weiß genau, dass du das geträumt hast. Das ist der Traum. Und dann sagt er, nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Und er meint damit nicht sich im Plural des Majestates, wie die englische Queen, sondern er wusste, er steht dort nicht allein, er war mit Gott verbunden. Genau das, was die Priester des Marduk und die Priester der Ishtar und der Priester des Adat nicht waren. Er, dieser Daniel, hatte eine direkte Beziehung zu dem Gott des Himmels. Und die Frage ist, warum? Woher kam die? Daniel war ein Mann des Gebetes. Er hatte in dieser Frist gebetet zu dem Gott des Himmels und der hatte ihm geantwortet. Daniel zog sich in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, seine drei Freunde aus Juda, Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten. Wegen dieses Geheimnisses, ihr Leben stand auf dem Spiel, sie waren in einer Krisensituation und sie haben gebetet. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du in einer Notsituation bist und nicht mehr weiter weißt und auch wenn du bisher niemals gebetet hast, Gebet wirkt. Übrigens, man kann zu Gott beten, nicht nur, wenn es einem schlecht geht. Man kann zu Gott beten ständig, denn das war die Gewohnheit von Daniel. Er wusste, dass er eine Antwort bekommen würde, weil er diesen Gott kannte. Er sagt weiter über dann als Dank über Gott, er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen der Verstand. Daniel stand vor dem Großkönig und sagte, es ist nicht meine Weisheit, es ist Gottes Weisheit. Ich bin nur das Sprachrohr, ich bin nur der Kanal, ich bin nur, wodurch es hindurchfließt. Es ist Gott, der hier zu dir spricht. Lieber Freund, liebe Freundin, in Fragen der Religion sollten Sie den direkten Kontakt wählen. Nicht über den Guru, nicht über einen Prediger, nicht über deinen Priester. Fragen Sie direkt Gott. Er gibt Weisheit. Gestern haben wir diesen Vers schon gelesen. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Jeder Einzelne von uns kann mehr über Dinge der Wahrheit erfahren, wenn er direkt zu Gott geht, als wenn er einfach nur sich von anderen berieseln lässt und das glaubt, was andere glauben. Denn Gottes Wort, wie wir gestern gesehen haben, ist eine Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Für alle, die gestern nicht da gewesen sind, nur ganz kurz die Erinnerung. Wir werden das nicht ausführen, aber wir haben gestern darüber gesprochen, dass die Bibel tatsächlich ein verlässliches Buch ist. Wir haben über die Qumran-Rollen gesprochen, die man gefunden hat im 20. Jahrhundert, 200 Jahre vor Christus. Zum Teil entstanden, die beweisen, dass die Bibel eben nicht verfälscht worden ist, sondern sehr getreu abgeschrieben worden ist. Wir haben gestern gelernt, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir haben gesehen, wie trotz verschiedenster Autoren die Bibel eine große Harmonie ist und dass man im Alten und im Neuen Testament dieselben Gedanken findet, obwohl dort die verschiedensten Leute aus verschiedensten Hintergründen in einem langen Zeitraum verschiedene Dinge geschrieben haben, die aber alle sehr gut zusammenpassen. Wir haben darüber gesprochen, dass es insbesondere das prophetische Wort ist, das heißt Vorhersagen, wo die Bibel konkret Namen und Orte und Ereignisse vorhergesagt hat, die dann immer wieder eingetroffen sind. Wir haben gestern das Beispiel von Tyrus gehabt, dass es dieses prophetische Wort ist, das wie ein Licht auf unserem Weg scheint. Niemand wird daran zweifeln, dass die Hauptfigur der Bibel eigentlich Jesus ist. Was aber nicht viele Menschen wissen, ist, dass es schon im Alten Testament eine ganze Reihe von Vorhersagen an Prophezeiungen über diesen Jesus gibt. Weiß jemand hier vielleicht zufällig so Pi mal Daumen, wie viel das sind? Wie viele Verheißungen im Alten Testament, Prophezeiungen im Alten Testament sprechen von Jesus? Das sind so Dinge wie, wo er geboren wird und in welchen Umständen er geboren wird und über sein Leben, wie er dann zu Tode kommen wird, wie viel für ihn bezahlt wurde, solche Dinge. Wie viel gibt es da ungefähr? Weiß jemand? Kann man schätzen? 10, 20, 30? Über 100? Es sind über 300 Prophezeiungen. Und wir werden darauf noch an anderer Stelle wieder zurückkommen. Eine der nächsten Vorträge wird sich mit einer der erstaunlichsten Prophezeiungen beschäftigen, dann in den nächsten Tagen. Aber zurück zu Daniel und dieser Vision. Wir haben gestern schon dieses Prinzip gelernt. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also ich kann mich nicht hinstellen und denke, Gold, das könnte das sein und Silber könnte jenes sein, sondern wir wollen der Bibel erlauben, sich selbst zu erklären. Und so kann man dann diesen vielen verschiedenen Interpretationen entgehen, die so Menschen versuchen, in die Bibel hineinzulesen. Der Prophet und die Propheten sollen die Erlaubnis bekommen, sich selbst zu erläutern. Und genau das macht Daniel. Er hat ja gesagt, ich werde dir jetzt die Deutung sagen. Du, O König, bist ein König der Könige. Das war keine Schmeichelei, sondern der offizielle Titel von assyrischen, babylonischen und später auch persischen Königen. Auf Akkadisch Shar-Sharani, der König der Könige. Und Daniel sagt, du bist ein König der Könige. Das ist dein Titel. Denn dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Mit anderen Worten, du bist zwar ein König der Könige, aber jemand hat dir das Königtum gegeben. Der Gott des Himmels, der jetzt zu dir spricht. Und es dauert im Leben von Nebukadnezar noch eine ganze Reihe von Jahren, bis er das endlich eingesteht, dass er nicht der Höchste ist, sondern Gott über ihm steht. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Oh, der Großkönig Nabukodonosor II. Wird gelächelt haben. Ja, das Haupt aus Gold. Wie passend für solch eine unglaublich hochstehende Zivilisation und so ein prachtvolles Königreich. Hier haben wir so ungefähre Grenzen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Später ist wohl auch noch teilweise Ägypten ihm zugefallen. Die Dynastie der neobabylonischen Könige reichte von 605 bis 539 und es war, wie ich schon beschrieben habe, eine ganz großartige Kultur mit sehr vielen interessanten, imposanten Bauwerken und so weiter und so fort. Aber Daniel war nicht nur gekommen, um angenehme Wahrheit zu verkünden. An dem Punkt hätte er aufhören können und sagen können, den Rest überlasse ich dir dann herauszufinden, nicht wahr? Sondern er fuhr fort und sagte, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Ich kann mir vorstellen, wie einige der Bodyguards wahrscheinlich gesagt haben, wie kann der das wagen, nicht wahr, in Gegenwart des Großkönigs davon zu sprechen, dass Babylon untergehen wird, nicht wahr? Aber Nabukodonosor II. War schon viel zu fasziniert von diesem Daniel und hat ihn natürlich weiter gewähren lassen. Und in der Tat sollte ein weiteres Reich auf Babylon folgen. Hier noch einmal der Stadtplan von Babylon. Und es wird ganz ersichtlich, diese Stadt war eigentlich für antike Heere uneinnehmbar. Es gab den Euphrat mittendrin. Und in Zeiten der Not gab es hier inmitten der Mauern genügend Möglichkeiten, selbst Nahrung anzubauen, sodass es Geschichtsschreiber gibt, die davon berichten, dass wenn Babylon mal belagert worden ist, die Babylonier auf den Stadtmauern standen und den angreifenden Feinden noch die Kornsäcke runtergeworfen haben. So nach dem Motto, wir haben genügend, ja, damit ihr nicht gleich wieder abziehen müsst, lassen wir euch noch ein bisschen weiter verpflegen. Ja. Man konnte diese Stadt eigentlich mit den Mitteln so gut wie gar nicht einnehmen. Aber dann kam ein General, der General Kyros. Und der überlegte sich etwas ganz Gigantisches. Er ließ weiter nördlich, nicht direkt hier, sondern viele Kilometer weiter nördlich, seine Soldaten antreten. Er war General der Meder und der Perser. Und die Soldaten, die hatten schon eine Schlacht gewonnen gegen die Babylonier und wollten jetzt Richtung Babylon und wollten Babylon jetzt gleich attackieren. Und Kyros sagte, ich habe eine große Operation für euch. Ihr werdet jetzt alle gebraucht, eure ganze Manneskraft. Und die Soldaten standen alle schon bereit, nicht wahr? Und dann hat er ihnen gesagt, und jetzt nehmt ihr alle Spaten. Spaten? Und dann haben sie mit Spaten den Flusslauf des Euphrats umgeleitet. Ein neues Flussbett gegraben und haben den Euphrat umleiten lassen, sodass der plötzlich nicht mehr hier durchfloss, sondern drumherum. Und plötzlich war das Flussbett trocken. Man konnte hindurchgehen und man fand zur allgemeinen Überraschung sogar, dass die Stadttore nicht einmal verschlossen waren. Die Babylonier waren so arrogant, weil sie dachten, da kommt eh niemand rein, dass sie nicht mal zugeschlossen hatten. Und die Geschichte wird übrigens kurz angedeutet, auch in Daniel Kapitel 5, aber es ist ein anderes Thema. Was sehr viel spannender ist, ist, dass genau diese Geschichte mehr als 100 Jahre zuvor bereits von einem Propheten, der zu dem Zeitpunkt schon tot war, in der Bibel angekündigt worden war, und nämlich von Jesaja. Es heißt hier, der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme werde ich trockenlegen, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen. Der Name des Generals war bereits in der Bibel aufgeschrieben, bevor er überhaupt geboren worden ist. Ich kann mir vorstellen, wie sich Daniel später dann im Laufe seines Lebens wieder geguckt hat, als er plötzlich in irgendeiner Tontafel, die gerade hereinkam, nicht wahr, die neuesten Nachrichten, davon hörte, dass es einen neuen General Kyros in Persien gibt, nicht wahr? Er ist wahrscheinlich zu seiner Jesaja-Rolle gegangen und hat gesagt, Kyros? Oh-oh. Er wird kommen. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker ihm vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Tore für ihn zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Nicht nur sein Name war vorhergesagt worden, sondern die Art und Weise, wie er Babylon besiegen würde. Das Silber stand für die Koalition der Meder und der Perser. werden auch im Laufe der Vortragsreihe mehr von Ihnen erfahren. Hier der berühmte Zylinder von jenem Kyros, den schon der Jesaja vorhergesagt hatte. Wenn Sie gestern diese Replik in unserer Prophetie-Expo nicht angefasst haben, gehen Sie heute hin, halten Sie mal in den Händen. Wenn Sie glauben, es ist nur zu klein, im Britischen Museum ist er genauso klein. Ja, das sieht hier nur so groß aus. Ja, ganz berühmtes Dokument. Und die Perser waren kulturell nicht mehr ganz so hochstehend wie die Babylonier, aber militärisch fast noch effizienter und eroberten ein weiteres Gebiet. Nicht wahr? Das ging hier bis nach Baktrien, bis heute Afghanistan und fast bis an den Indus und bis nach Ägypten, sogar hier so Richtung Europa. Heute liest man oft in der Wikipedia oder in solchen pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen, dass es eigentlich nur die Perser waren, die Meder versklavt hätten. Aber wenn Sie sich dieses Relief hier anschauen, dann sehen Sie Meder und Perser ganz friedlich nebeneinander. Es war eine Koalition. Hier eine der berühmten Inschriften, haben wir gestern schon gezeigt. Hier Ruinen aus Persepolis, die Stadt der Perser. Aber Daniel hatte noch mehr zu sagen. Er sagte nämlich: Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne oder das Bronzene, wird über die ganze Erde herrschen. Also ein drittes Reich würde kommen, das noch weiter ausgreifen würde und das irgendwie auch durch Bronze gekennzeichnet werden würde. Und wenn Sie ein bisschen Ihr Schulwissen aus der 6. Klasse, Geschichtsunterricht 6. Klasse oder so, herausgraben, dann werden Sie wissen, wer gegen die Perser zu Felde zog. Wer ist das gewesen? Ein junger, kleiner Mann mit anderslautendem Namen, nämlich Alexander der Große. Wir haben gestern schon ein bisschen was von ihm gehört, von 331 an, und dann gab es da eine lange Zeit griechischer Vorherrschaft im Nahen Osten. Im Britischen Museum findet man heute noch die Rüstungen der Griechen, und die sahen kurioserweise tatsächlich bronze-kupfern aus. Und man muss sich also vorstellen, dass wenn die Griechen durch die Welt zogen, so eine ganze bronzene, kupferne Armee so durch die Gegend zog. Hier ein Bild des Feldzuges von Alexander. Er wäre beinahe schon hier gestorben, weil Alexander der Große kein General war wie alle anderen. Normalerweise sind Generäle ja immer auf dem Hügel und schauen sich die Schlacht an und sagen: noch mehr Kavallerie nach links, nicht mehr rechten Flügel stärken. Alexander war aus anderem Holz geschnitzt. Der konnte es kaum erwarten zu kämpfen, hat sich auf sein Pferd gesetzt und ist immer vorne weggerannt. Ich war immer vorne weggelaufen, an vorderster Front, und ist mehrmals beinahe umgekommen. Unglaublich wagemutig und manchmal fast verrückt. Ja. Meine Lieblingsgeschichte diesbezüglich ist, er hatte auch ein bisschen Flotte mitgenommen, ein paar griechische Schiffe, weil die Perser 300 Kriegsschiffe hatten. Er war allerdings noch am Anfang seines Feldzuges, hatte noch nicht viel Beute erworben und hatte Probleme, seine Soldaten zu bezahlen. Musste denen immer versprechen, es kommt bald. Und irgendwann hat er sich entschieden: was mache ich? Ich bin klamm. Ich schicke alle meine Schiffe wieder nach Hause. Seine Generäle haben ihn angeschaut, haben gesagt: bist du verrückt? Wie sollen wir denn ohne Flottenunterstützung diesen Krieg gewinnen? Und er sagte ganz einfach: wir werden einfach jede einzelne Hafenstadt hier erobern. Und dann haben die Perser keinen Ort mehr, wo sie anlegen können. Und genau das hat er gemacht. Hat jede einzelne Hafenstadt erobert und die Perser konnten ihre Flotte nicht mehr benutzen. Und in dem Stil ging das dann immer so weiter. Er hat sich dann hier in Ägypten zum Pharao krönen lassen, hat dann hier in der berühmten Schlacht von Gaugamela, wo der Herodot beschreibt, die Perser waren so viele, dass man den Wüstensand nicht mehr sah. Es war alles schwarz, nicht wahr? Die Griechen waren in furchtbarer Angst, weil die Perser mit ihren Kriegselefanten kamen. Die Griechen hatten noch nie Elefanten gesehen. Das hat den Alexander gar nicht gestört. Ist weiter mit Geschrei auf sie los, mit Gebrüll. Und hat dann natürlich die Perser besiegt. In ungefähr 8 Jahren den gesamten Nahen Osten erobert mit 40.000 griechischen Soldaten. Also etwas, was die Amerikaner mit all ihren Waffen bis heute nicht geschafft haben. Ja. Der wahrscheinlich größte militärische Schachzug aller Zeiten. Irgendwann ging es dann hier so in den Hindukusch und hat sich hier gegen die Skythen noch versucht und dann Richtung Indien. Er hatte bei Aristoteles Geografieunterricht gehabt, und die Griechen vermuteten, die wussten, die hatten so Nachrichten davon, dass es ganz, ganz weit im Osten so seltsam aussehende Menschen gäbe, nicht wahr? Und der Alexander wollte da unbedingt hin, aber als er dann einen Fluss nach dem anderen im Urwald hier überquert hat, und es war Monsun, und die griechischen Soldaten haben nur noch Regen gesehen und Flüsse und keine Menschen, gegen die man kämpfen kann, haben sich die Soldaten hier geweigert, weiterzugehen. Alexander hat geschäumt, hat getobt, hat gesagt, aber ich weiß, da gibt es noch andere Völker, nicht wahr? Die haben es ihm nicht geglaubt und er musste umkehren. Deswegen sprechen die Chinesen heute kein Griechisch. Na, das war. Und er war so sauer auf seine Armee, dass er sie einen anderen Weg zurückgeschickt hat, nämlich hier durch die Wüste von Gedrosien. Und er hat mehr Leute dort in der Wüste verloren als durch alle Schlachten zuvor. Das hat ihn aber gar nicht gejuckt, weil er ziemlich arrogant war. Und dann ist er nach Babylon zurückgekommen. Er wollte Babylon zur Hauptstadt seines neuen Reiches machen. Und es gab große Feste. Und er hat sich dann bei einem dieser Feste einen Herkulesbecher bringen lassen. Der fasste so 9 Liter, hat ihn mit Wein gefüllt. Und er hat dann 9 Liter Wein getrunken, hat Fieber bekommen und ist gestorben. Mit ungefähr 31 Jahren. Und die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Und Alexander der Große ist da ein ganz ausgezeichnetes Beispiel. Daniel sagt weiter, ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zerschmettern und zermalmen. Nach den Babyloniern und den Medern und Persen und den Griechen kamen jetzt, und das denke ich wissen wir wahrscheinlich alle, die Griechen wurden abgelöst von den Römern. Ganz genau das römische Imperium, Imperium Romanum. Über die Anfangszeiten, da kann man sich dann streiten, welche Schlacht das jetzt genau gewesen ist. Manche sagen vielleicht 168, manche würden sagen 146 vor Christus. Das ist eine andere Frage. Aber definitiv, die Römer übernahmen dann sukzessive all die hellenistischen Staaten. Und der Senatus Populusque Romanus, also der Senat und das Volk von Rom, wurden zum unangefochtenen Herrscher der Welt. Heute kann man noch all die Hinterlassenschaften bewundern natürlich. Wenn man zum Beispiel nach Rom geht, da steht ja einiges noch auf dem Forum Romanum oder hier das Kolosseum. Zur Zeit der größten Ausdehnung ging das Römische Reich nicht nur hier in den Nahen Osten, sondern bis fast hier nach Schottland, ganz Westeuropa, Afrika, Ägypten, bis hier, was heute Rumänien ist und ja, sogar hier, nicht wahr? Ja? Rechts, ja. Hat jemand schon mal was von der Stadt Vitudurum gehört? Vitudurum? Wer hat schon von Vitudurum gehört? Eine römische Siedlung in Winterthur. Mhm. Und jemand, was schon mal von Arbor Felix gehört? Okay. Man vermutet, dass es eine römische Straße von Winterthur, also von Vitudurum, bis nach Arborn gegeben hat. Und die wäre dann vermutlich genau durch Amriswil verlaufen. Tatsache. Also so ganz um die Ecke gedacht ist auch Amriswil Teil dieser Prophezeiung von Daniel 2. Nicht, ja? Teil des römischen Weltreiches. Die Straße ist wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr so auffindbar, aber sie muss wohl hier lang gelaufen sein. Wie auch immer. Das römische Weltreich war natürlich bekannt für seine enorme Grausamkeit, was im Prinzip natürlich auch für alle Weltreiche galt. Es war die Zeit, als dann die Christen den Löwen vorgeworfen worden sind in den Arenen. Und es heißt dann, dass auf dieses römische Reich etwas passieren würde. Es würde kein fünftes weiteres Reich folgen, sondern es heißt hier, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Eine Spaltung des römischen Reiches in Einzelteile, sagt der Daniel voraus. Also er sagt, es wird 4 Weltreiche geben. Du, Nebukadnezar, bist das Erste. Dann kommt noch eins, dann kommt noch eins, dann kommt noch eins. Und dann kein Fünftes, sondern es wird sich aufteilen. Genau dieses Vierte wird sich teilen in viele verschiedene. Nun, was ist passiert, als das römische Reich in sich zusammenfiel? Dazu muss ich Ihnen kurz eine Geschichte erzählen von den Xiongnu. Schon was gehört von den Xiongnu? Die Xiongnu waren ein Nomadenvolk in der heutigen Mongolei, die ungefähr so im 1., 2. Jahrhundert von den Chinesen vertrieben wurden, die ständig die Chinesen geärgert haben und man hat die dann vertrieben. Und diese Xiongnu, die machten sich auf der Suche nach neuen Jagdgründen sozusagen quer durch Asien auf den Weg Richtung Europa, wo man sie nicht mehr Xiongnu nannte, sondern Hunnen. Und diese Hunnen hatten einige, wie soll ich sagen, interessante Lebensangewohnheiten. Dazu gehörte, das Leben in der Steppe ist hart, dass man den Kindern, den Säuglingen von Anfang an beibringen wollte, das Leben ist hart. Deswegen hat man den neugeborenen Säuglingen den genommen, ein Messer und ihnen die Wangen aufgeritzt. So gleich als Willkommensgruß, dass sie merken, das Leben ist hart. Sie hat noch eine interessante Modevorstellung. Sie fanden so schmale Köpfe ganz toll. Deswegen hat man den Kindern, den Säuglingen von Anfang an, dann wenn die Schädeldecke noch relativ verformbar ist, den Schädel so verformt, dass sie so nach oben stehende Köpfe haben. Da findet man heute noch Schädel in der Archäologie, die dann so aussehen. Merkwürdig. Und dann hatten sie eine interessante Religion. Sie glaubten, dass Wasser heilig ist. Jetzt, das klingt erstmal merkwürdig, aber die praktischen Implikationen sind sehr bedenklich. Denn da sie glaubten, dass Wasser heilig ist, glaubten sie, dass ein Mensch keinen Kontakt mit dem Wasser haben sollte. Und jetzt stellen sie sich vor, sie sind so ein ganz ahnungsloser, ein bisschen, naja, auch schon kriegerisch eingestellter Germane irgendwo in Mittel- oder Osteuropa und verdienen ihr Geld so ein bisschen mit gelegentlichen Grenzübertritten ins Römische Reich, um da irgendwelche Bauern auszurauben. Und jetzt kommen diese Hunnen mit verformten Köpfen, zerschnittenen Wangen, 10 Meilen gegen den Wind riechend, mordend daher. Jetzt müssen Sie das wohl eingestehen, die Flüchtlingswelle, die daraus entstand, die war gut berechtigt. Man nennt das heute die Völkerwanderung. Es hat noch eine ganze Reihe von weiteren Gründen. Das würde jetzt hier viel zu weit führen, das bis im Detail geschichtswissenschaftlich aufzudröseln. Aber Fakt ist, in dieser Zeit, aufgrund des Drucks der Hunnen, die von hier kamen, von Osten, aus der heutigen Ukraine heraus, kamen jetzt all diese germanischen Stämme, die Goten und die Sueben und die Vandalen und die Alemannen, die kamen jetzt unter enormen Druck und drückten in das Römische Reich hinein. Einige von ihnen waren bereits sogenannte Föderaten, also Verbündete der Römer, und hatten da schon Kontakte und haben zum Teil auch für die Römer gekämpft. Aber sie gingen jetzt immer mehr ins Römische Reich und das Römische Reich zerfiel in sich selbst. Das lag zum einen an der Dekadenz, weil die meisten Römer gar nicht mehr im Heer dienten, sondern am liebsten in irgendwelchen Thermen saßen und es sich gut gehen ließen. Schon vorher waren die meisten Soldaten oft eigentlich Barbaren, also Germanen. Und dann gab es auch ständig Bürgerkrieg im Römischen Reich in der Periode und irgendwann brach das Reich in sich zusammen. Und die verschiedenen Stämme, die zogen hier lang, die ein Teil der Goten ging nach Westen, nach Spanien, deswegen nannte man sie Westgoten, andere blieben mehr im Osten, die nannte man dann die Ostgoten, die Vandalen, die kamen dann hier nach Afrika und so weiter und so fort. Und diese germanischen Stämme teilten vor allem den weströmischen Teil des Imperiums unter sich auf und gründeten jetzt verschiedene Staaten, die wir bis heute zurückverfolgen können in die europäischen Staaten. Ja, zum Beispiel die Westgoten, das ist das mehr oder weniger das heutige Spanien oder die Sueben, das heutige Portugal, die Franken, das hört man noch, Frankreich und so weiter und so fort. Daniel sagt also voraus, dass auf das Römische Reich eine Mischung von verschiedenen Staaten kommen würde, die miteinander irgendwie so in einem gewissen Verhältnis stehen würden. All das ist übrigens nicht meine persönliche Privatauslegung, sondern ist von Menschen, die die Bibel studieren, schon immer so auch gesehen worden als ein Paradebeispiel hier Martin Luther. Das erste Königreich ist das assyrische oder babylonische Königreich, das zweite das medopersische, das dritte das große Königreich von Alexander und den Griechen, das vierte das römische Reich. Und Martin Luther konnte noch sagen, darin stimmt die ganze Welt überein und die Geschichte unterstützt es völlig bis ins Detail. Aber der Prophet hat am meisten über das Römische Reich zu sagen, die Beine, die Füße und die Zehen, das Römische Reich wird zerteilt sein. Und dann sagt er, Spanien, Frankreich, England und andere sind aus ihm emporgekommen. Einige von ihnen schwach, andere stark. Nun, es gab immer wieder Versuche, die europäischen Staaten aneinander zu binden. Eines der beliebtesten Methoden war die gegenseitige Heirat. Da war ein Könighaus mit dem anderen verwandt und verschwägert so sehr, dass irgendwann die Inzestrate, nicht wahr, so groß wurde, dass immer mehr behinderte Kinder geboren worden sind und so weiter. Es gab Zeiten, wo alle europäischen Königshäuser mehr oder weniger miteinander verwandt waren. Trotzdem haben die ständig gegeneinander Krieg geführt. Vielleicht auch gerade deswegen, nicht wahr? Wenn man an die eigenen Verwandten denkt. Europa wurde über Jahrhunderte nicht geeint. Es gab immer wieder Versuche, es gab Karl den Großen, der das versucht hat, aber es hielt nicht an, bis ein wiederum sehr kleiner Feldherr der Meinung war, er könnte es schaffen. Sein Name war Napoleon. Und er soll gesagt haben, es wird ein Reich sein, es wird eine Währung sein, es wird eine Religion sein. Und Napoleon schickte sich an, diese ganzen europäischen Städte unter die französische Herrschaft zu bringen. Er hatte ziemlich guten Erfolg. Ja? Auch die Schweiz war dann Teil seiner Großmacht hier. Es gab im Wesentlichen nur noch zwei Gegenden in Europa, die nicht unter seiner Kontrolle waren. Das waren einmal Großbritannien. Da hat er hier diese große Kontinentalsperre gemacht, um sie auszuhungern. Und das war Russland. Und so hat sich dann Napoleon entschieden, mit 500.000 Mann, einer 500.000 Soldaten, in das russische Reich einzudringen. Nur die Russen haben nicht mitgespielt. Die Russen haben was gemacht, was Napoleon nicht gut fand. Die sind immer zurückgewichen. Ja? Immer wenn er sie packen wollte, immer wenn er sie greifen wollte, haben sie sich zurückgezogen und zurückgezogen. Und das Gute an Russland ist, da gibt es viel Rückzugsraum. Nicht? Und er hat sie, das war nicht gewohnt. Alle anderen hat er vorher in Entscheidungsschlachten eingekesselt, nicht wahr? Hat die Staaten alle besiegt, aber die Russen hat er nicht zu greifen gekriegt. Und irgendwann stand er in Moskau, hat sie immer noch nicht besiegt. Und die Russen haben dann sogar Moskau angezündet. Er musste zurück, es war bitterkalter Winter. Und als die Franzosen zurückkamen, kamen die Russen und haben mit ihnen schlimme Sachen getan. Von 500.000 Soldaten der napoleonischen Armee kehrten 4.500 lebendig zurück. Europa war nicht geeint. Dann kam noch einer, den kennen Sie auch, oder? Und der hatte dieselbe Idee. Der wollte auch ganz Europa unter sich zusammenbringen und hatte es auch schon fast geschafft. Hier muss ich gleich sofort die Fußnote machen. Ich habe vor einigen Monaten in Aarau denselben Vortrag gehalten. Und da habe ich erzählt, wie Hitler ganz Europa unter sich hatte und jemand meldet sich. Aber nicht die Schweiz. Also Fußnote, nicht die Schweiz. Aber ansonsten war alles mehr oder weniger unter seiner oder seiner alliierten Herrschaft. Und es gab nur zwei Großmächte, wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne jemanden verletzen zu wollen, die er nicht unter Kontrolle hatte, und das waren einmal, die gegen ihn gekämpft haben, das waren die Briten und das waren die Russen. Die hießen jetzt Sowjets, aber sind immer noch Russen. Ja. Und was ist geschehen? Er hat die Briten versucht, durch einen Wirtschaftskrieg kaputt zu machen, hat die ganze Luftwaffe dazu eingesetzt, die mittelenglischen Städte dem Erdboden gleichzumachen, wo die ganze Industrie war, und auch London bombardiert. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist eine wahre Geschichte. Ich habe sie vor einigen Jahren mal bei so einem Vortrag in Paderborn erzählt. Und während ich die Geschichte erzähle, die ich jetzt gleich erzählen werde, ruft ein etwas beleibter Mann aus dem Publikum: "Yeah, that's true, I've heard that story too." Er war früher ein britischer Soldat gewesen und die Geschichte erzählt man sich heute noch im britischen Militär. Als Hitler 1940 die englische Hauptstadt bombardieren ließ, immer wieder und immer wieder, und die Menschen in London vor lauter Angst vor den deutschen Bomben sich in der Londoner U-Bahn-Stationen, in der Londoner Tube versteckten, das war so wie eine Art Bunker, dann gab es während des Fliegeralarms, während deutsche Bomben auf London niedergingen und Hitler demonstrieren wollte, ich werde euch kriegen, ich werde Europa unter meine Herrschaft bekommen, gab es in der Londoner Tube, in der U-Bahn-Station, einen Prediger, der aus Pappmaché ein Standbild von Daniel 2 gefertigt hatte. Und der dort, während die deutschen Bomben niedergingen, mit seiner Bibel in der Hand stand und gepredigt hat: Hitler kann den Krieg nicht gewinnen. Daniel hat es vorher gesagt. Das ist Glaube, oder? Nun, die Geschichte sagt uns, Hitler hat denselben Fehler gemacht wie Napoleon, ist mit einer großen Armee nach Russland gegangen, dann kam der Winter und die Geschichte ist bekannt. Hitler ist tot, sein vermeintlich tausendjähriges Reich, nicht wahr? Friedensreich wäre es nie gewesen. Aber sein tausendjähriges Reich hat nicht mal ein paar Jahre gereicht. Aber Daniel 2 steht noch immer. Nach über 2.500 Jahren. nach dem Zweiten Weltkrieg dachte man, was mit Heirat nicht zu bewerkstelligen ist und mit Krieg nicht geschafft werden kann, das muss doch die Politik hinkriegen, oder? Mit Friedensverträgen und mit Wirtschaftsunion und der Gründung der Europäischen Union sah es jetzt fast so aus, als ob nach über 2500 Jahren Daniel 2 vielleicht doch ins Wanken gerät. Werden die Europäer vielleicht doch zu einem großen Staat? Man sprach schon von den Vereinigten Staaten von Europa. Ob mit oder ohne Schweiz, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Man wollte sogar eigene Währung haben und war ganz begeistert, aber mittlerweile ist die Begeisterung verflogen, als man gemerkt hat, dass zwar alle dasselbe Geld haben, aber nicht alle dieselbe Wirtschaftsauffassung haben. Und spätestens der Brexit hat deutlich gemacht, dass Daniel 2, dass das, was ein jüdischer Prophet im Jahre 603 vor Christus vor dem Großkönig von Akkad, Nabucodonosor II., gesagt hat, bis in das Jahr 2016, ja, bis in das Jahr 2019 immer noch Bestand hat und uns erklärt, warum auch der Brexit passiert ist und er erklärt, warum Europa trotz aller Bemühungen nicht vereint werden wird. Auf das zerspaltene Königreich, auf diese Zerspaltung der Königreiche würde kein sechstes Königreich auf dieser Erde mehr kommen. Europa ist bis heute so zerspalten. Und das Nächste, was der Daniel gesehen hatte, das Nächste, was in dem Traum von Nabucodonosor gekommen war, war das Königreich Gottes. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Erinnern Sie sich noch, was dort kam? Dort kam der Stein, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Die Bibel beschreibt hier ein Ereignis von so gewaltiger Wirkung, dass es die Weltgeschichte, wie wir sie kennen, seit den Tagen von Daniel bis zur heutigen Zeit, zu einem abrupten Ende bringen wird. Dieser Stein in biblischer Prophetie, erklärt durch die Bibel selbst, ist ein Symbol für Jesus. Der Fels aber war Christus. Das Ereignis, von dem Daniel dem Großkönig Nabucodonosor II. Berichtete, war das Ereignis, das die Bibel die Wiederkunft Jesu nennt. Auf all die Königreiche, genauso sicher wie auf Babylon Medo-Persien folgte und auf Medo-Persien Rom und Griechenland und auf Griechenland Rom und genauso sicher wie dann Rom sich zerspaltete und genauso sicher wie diese europäischen Länder nicht mehr zusammenkamen trotz aller militärischer Anstrengungen und aller politischen Verstrickungen, genauso sicher historisch wird diese Weltgeschichte zu einem Ende kommen. Jesus wird wiederkommen. Erinnern Sie sich an den Anfang. Vertrauen Sie niemandem für die Zukunft, der nicht auf übernatürliche Art und Weise etwas über die Vergangenheit sagen kann. Aber dieses Buch kann etwas über die Vergangenheit sagen. Dieses Buch beweist, dass wenn es um die Vergangenheit geht, hier Gott seine Finger im Spiel gehabt hat. Dieses Buch ist es wert, als Grundlage und Basis zu fungieren für die Zukunft. Martin Luther schrieb damals, dieses Reich wird bis zum Ende bleiben. Niemand wird es zerstören, außer Jesus selbst, wenn sein Königreich kommt. Jesus hat davon gesprochen, dass er wiederkommen wird. Wir haben heute in der Filmvorführung Beweise gesehen, dass er auf dieser Erde gelebt hat, dass er gestorben und auferstanden ist. Aber Jesus hat gesagt, dass er noch einmal kommen wird. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Wenn Sie noch nie was davon gehört haben, wenn Sie sich fragen, ja, wie soll ich mir das vorstellen? Wie kommt Jesus wieder? Dann lade ich Sie ein, seien Sie morgen Vormittag hier dabei, wenn wir genau darüber sprechen werden, im Anschluss an diesen Vortrag, wie man sich dieses Ereignis historisch praktisch vorstellen muss. Zum Abschluss, Martin Luther sagt, denn die Prophezeiungen Daniels sind geschrieben, nicht nur, dass Menschen die zukünftigen Ereignisse und Trübsale kennen und ihre Neugier befriedigen, sondern damit die Gerechten ermutigt und froh gemacht werden und gestärkt werden im Glauben und in Hoffnung und Geduld. Denn hier sehen und hören sie, dass sie von Sünden, Tod, dem Teufel und allem Bösen befreit werden und in den Himmel gebracht werden zu Christus, zu seinem gesegneten ewigen Königreich. Jemand, der sie, die Prophezeiung von Daniel, mit Gewinn lesen will, darf sich nicht allein nur auf die Geschichte und Ereignisse konzentrieren und dann nicht weitergehen, sondern muss sein Herz trösten mit der verheißenen und gewissen Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus, was die gesegnete und freudige Erlösung aus diesem Tal des Elends und der Erbärmlichkeit bedeutet. Liebe Freunde, Daniel 2 zeigt uns in überzeugender Art und Weise eine Skizze der Geschichte, wie sie sich über 2,5 Jahrtausende präzise erfüllt hat. Daniel 2 gibt uns sehr gute Gründe zu glauben, dass dieses Buch nicht von Menschenhand geschrieben ist alleine, sondern vom Geist Gottes mit beeinflusst und mitgeleitet worden ist. Und dass Gottes Geist hier zu uns spricht und dass die Wahrheit ist. Aber Daniel 2 zeigt uns auch, dass etwas auf uns zukommt, das wir nicht ignorieren können. Das nicht nur ein frommer Traum eines Gurus ist, sondern Teil einer Prophetie, die bisher allem standgehalten hat, was menschliche Erfindung dagegen versucht hat. Daniel konnte sagen, dem Großkönig Nabucodonosor zu dem Zweiten, der große König, der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, was die Zukunft bringt. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Ganz egal, wie Sie heute Abend über diese Dinge denken, dieser Traum steht fest. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus so sicher wiederkommen wird, wie auf Babylon Medo-Persien folgte und auf Medo-Persien Griechenland und wie auf Griechenland Rom folgte und so sicher, wie Rom sich zerteilte und so sicher, wie Hitler den Krieg nicht gewinnen konnte und Napoleon scheitern musste und so sicher, wie auch die Europäische Union nie zu einem einheitlichen Staat werden wird, genauso sicher wird Jesus Christus wiederkommen. Wenn Sie wissen wollen, wie das sein wird, wann das sein wird, wo das sein wird, was wir tun können, um uns darauf vorzubereiten, dann sollten Sie morgen Vormittag nicht verpassen. Was immer Sie sich vorgenommen haben, streichen Sie es. Seien Sie hier. Ende oder Wende. Was kommt auf uns zu? Ich glaube, wir haben gesehen, dass Gottes Wort wirklich in unsere Zeit hineinspricht. Und ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, mehr Zeit mit diesem Buch zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Abend gegangen ist, aber wenn ich mich mit biblischer Prophetie beschäftige, dann habe ich immer den Wunsch, ich möchte eigentlich noch mehr davon wissen. Ich möchte das noch mehr studieren. Ich möchte mich noch mehr damit beschäftigen. Gibt es heute jemanden, der sagt, ja, das geht mir auch so. Ich würde gerne noch mehr darüber hören, noch mehr darüber lesen, mich noch mehr damit beschäftigen. Ist das jemand hier heute, der sagt, ja, das betrifft mich auch? Gott sei gelobt. Ich würde gerne noch mit einem Gebet abschließen und lade Sie dazu ein, wenn Sie möchten, gerne aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in deinem Wort lesen konnten über Dinge, die Jahrtausende überspannen und doch in einer so einfachen und klaren Weise uns gezeigt werden, dass wir sehen können, dass hier wirklich jemand am Werk war, der die Geschichte kennt. Aber Herr, du kennst nicht nur die Weltgeschichte, du kennst auch unsere persönliche Geschichte. Und du hast dich so sehr für Nebukadnezar interessiert, dass du ihm Wahrheit offenbart hast, obwohl er dich noch nicht einmal kannte. Und ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, auch wenn er vielleicht keinen großen Bezug zur Bibel oder zur Religion, zur Kirche hat, dass du jeden Einzelnen von uns mit diesem Eindruck beeindruckst, mit diesem Gedanken beeindruckst, dass du dich für uns interessierst, dass du unsere Fragen bezüglich der Zukunft ernst nimmst und dass du dich uns gerne offenbarst, uns gerne die Wahrheit zeigen möchtest. Und dass du nicht möchtest, dass wir einfach Menschen folgen, sondern dass wir einen direkten Bezug zu dir haben. Dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Danke, dass du dich uns offenbarst, dass wir dir folgen dürfen und dass dein Wort zuverlässig ist und ein festes Fundament. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen.